Donnerstagabend, 18 Uhr. Eine Stunde vor Sonnenuntergang. 13 Männer sind in einem Dachgeschossraum, ein sehr feierlicher Raum vor 2000 Jahren. Dort liegen nämlich die 12 Jünger von Jesus im Kreis auf schönen gemütlichen Kissen. Und Jesus ist bei ihnen. Und in der Mitte ist eine Decke mit einer Schüssel Salzwasser, mit Kräutern, mit einer Platte, mit ungesäuerten Broten. Und sie sind dabei, das wichtigste Fest zu feiern, das Passafest. Sie wollen es 24 Stunden vor dem eigentlichen Fest feiern. Die meisten feiern erst am nächsten Tag. Und auch am nächsten Tag soll dann das Passahlamm geschlachtet werden. Und Jesus feiert an diesem Abend, an diesem besonderen Abend mit seinen 12 Jüngern dieses Gedächtnismahl, was Gott eingeführt hat und was sie daran erinnern soll, dass sie befreit wurden von der Sklaverei aus Ägypten. Es ist ein Abend, der komplett alles ändern soll. Die Jünger freuen sich auf das wichtigste Fest des Jahres. Sie ahnen noch gar nicht, was dieser Abend für sie bedeuten wird. Seit 3 Jahren sind sie mit Jesus unterwegs. Und sie haben erlebt, dass er der Messias ist. Sie haben erlebt, dass er der Retter ist. Sie glauben an ihn. Er ist der Verheißene. Und es hat sich gelohnt, vor 3 Jahren alles aufzugeben. Sie hatten von ihrer Karriere hatten sie nichts mehr. Sie haben alles stehen und liegen gelassen. Und es hat sich gelohnt, denn sie haben alles bekommen. Den Retter, auf den sie seit 600 Jahren mit dem ganzen Volk warten, seit dem Trauma, was sie als ganzes Volk erlebt haben, durch das Exil nach Babylonien. Und jetzt ist also der Retter da, der alles ändern soll. Seit 600 Jahren werden sie besetzt. Andere sagen ihnen, wo es lang geht. Und jetzt zuletzt die Römer. Sie sind nicht frei. Und jetzt soll Jesus kommen und soll das Ganze ändern. Sie merken, es ist eine Situation, die knistert. Es ist ein Raum, den sie sich geheim gewählt haben, weil sie nicht genau wissen, ob es vielleicht irgendwann mal Soldaten sie suchen. Denn Jesus ist gesucht. Jesus hat in den letzten 3 Jahren ein Riesenaufsehen im ganzen Land, zu einem Riesenaufsehen geführt. Er hat Menschen geheilt. Er hat so gesprochen, dass Tausende zugehört haben. Er hat Wunder getan. Jesus ist über Wasser gelaufen. Jesus hat es echt drauf. Jetzt letztens in Bethanien, die letzte große Geschichte war, dass er einen Mann zum Leben erweckt hat. Lazarus, sein Freund aus Bethanien. Das war der Wahnsinn. Die Leute haben ihn geliebt und die Führer des Landes, die haben ihn gehasst. Denn Jesus hatte viel zu viel Einfluss in ihren Augen. Und so haben sie sich dafür entschieden, ihn unbedingt töten zu wollen. Jesus war also in Gefahr. Aber die Jünger wussten, boah, jemand, der Tote auferwecken kann, jemand, der aufs Wasser gehen kann, der macht die Römer platt. Und jetzt kommt also dieser Abend und Jesus wird klar. Ihm wird bewusst, dass seine Zeit gekommen war. Er wusste, dass er morgen schon das Opferlamm sein wird, das Gott für diese Welt opfert, um die Schuld der Welt zu bezahlen. Jesus war klar, das ist der letzte Abend mit meinen Jüngern. Das ist das letzte Essen mit meinen Jüngern. Und Jesus überlegt sich, was muss ich ihnen noch sagen? Wie kann ich sie noch vorbereiten für das, was jetzt kommt? Für die Nacht, die kommt? Für den Tag, der kommt? Für die Jahre, für ihr Leben? Was muss ich noch mal zusammenfassen? Was muss ich noch mal auf den Punkt bringen? Und das Erste, was Jesus macht, ist, dass er eine Schüssel Wasser nimmt und dass er zu seinen Jüngern geht und ihnen die Füße wäscht. Unglaublich, weil das macht nicht der Rabbi, das macht nicht der Gastgeber, der Jesus heute Abend war, sondern das ist der unterste Job, das macht der Diener. Und weil keiner im Raum war, liefen sie alle rum mit ihren dreckigen Füßen, die durch die Sandalen so dreckig geworden sind vom Staub der Gassen aus Jerusalem. Jesus wäscht ihnen die Füße, sie sind verwirrt. Sie wissen nicht, was das soll. Und Jesus sagt ihnen danach, Ich möchte, dass ihr in Zukunft euch so begegnet. Ich möchte, dass ihr euch dient und dass ihr nicht sagt, einer ist größer als der andere. Mit dieser Einstellung sollt ihr unterwegs sein. Dann hebt Jesus einen Weinbecher und alle hatten einen Weinbecher und sie trinken den ersten Becher Wein und Jesus spricht ein Segensgebet. Und dann sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren entsetzt. Wie bitte? Wie könnten wir nur Jesus, den Messias, nach all dem, was wir gesehen haben, wer würde es wagen, Jesus zu verraten? Sie gucken sich um, sie können nicht glauben, was Jesus da sagt, dass er das wirklich meint. Sie gucken sich an und sind verwirrt und Johannes traut sich und sagt, Jesus, wen meinst du? Und Jesus sagt nicht einfach den Namen, er macht sehr viel mehr. Er nimmt ein Stück Brot, taucht es in die Schüssel mit dem Salzwasser in der Mitte und er reicht es Judas. Und jetzt musst du Folgendes wissen, das war ein Symbol. Denn damals hat man als Gastgeber im Laufe des Abends immer mal wieder ein Stück Brot in Wein getaucht und hat es einfach in die Mitte gehalten, als Zeichen der Freundschaft. Und jemand, der diese Freundschaft wollte und vielleicht ganz besonders ein Signal setzen wollte, dass er diese Freundschaft will, der konnte dieses Stück Brot nehmen und damit sagen, ich will deine Freundschaft. Und Jesus reicht ihm das Stück Brot und sagt damit, Judas, sind wir nicht Freunde? Und wenn dieses Stückchen Brot dir jetzt noch hilft, das zu verstehen, dann nimm es. Und Jesus merkt an den Augen von Judas, er isst das Brot und Judas bleibt auf seinem Weg, den er sich vorgenommen hat, Jesus zu verraten. Er verlässt das Mahl, das gerade erst begonnen hat, das Fest hat gerade erst gestartet, er verlässt es. Und die Jünger sind natürlich verwirrt, weil sie sagen, wie kann das sein? Und sie denken, Judas besorgt wahrscheinlich irgendetwas. Dann sagt Jesus, übrigens, ich werde bald gehen. Ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Und das musst du dir vorstellen, das ist eine Katastrophe. Sie haben alles aufgegeben und fragen sich jetzt, Moment mal, Jesus, was meinst du mit, du willst weggehen? Jesus sagt, ihr könnt nicht mit mir mitkommen. Und sie sind, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt geht's doch los. Was ist mit den Römern? Du bist doch der Messias, du bist doch der Verheißene. Wie kannst du jetzt gehen? Und was ist mit uns? Sollen wir wieder anfangen zu fischen? Die Jünger waren entsetzt, sie waren sprachlos. Jesus erzählt weiter und sagt, okay, was möchte ich meinen Jüngern noch sagen? Und er spricht davon, dass er sagt, in Zukunft, wenn Leute mir nachfolgen, möchte ich, dass er sie daran erkennt, dass sie einander lieben. Und Petrus kann gar nicht richtig zuhören. Ihn beschäftigt das immer noch so sehr und sagt, Jesus, Moment mal noch mal. Du hast eben gesagt, dass du gehen willst. Wohin willst du denn gehen? Und ich werde auf jeden Fall mitkommen. Also ich wäre bereit, mein Leben für dich zu geben. Was meinst du damit? Ich kann da nicht hin. Und Jesus muss ihm sagen, Petrus, ich weiß leider, dass du mich noch bevor der Morgen kommt, dass du dreimal behaupten wirst, felsenfest, dass du mich gar nicht kennst. Ach, der Abend hat es in sich. Petrus ist erschüttert. Die Jünger sind komplett erschüttert. Judas ein Verräter? Jesus will gehen? Petrus, der mutigste von allen, will ihn verleugnen? Und Jesus merkt, dass sie voller Angst sind und er macht ihnen Mut. Er sagt ihnen, habt keine Angst. Ich finde das so krass, Jesus, der kurz davor steht, verhaftet zu werden, gefoltert zu werden. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und in diesem Moment macht er seinen Jüngern Mut. Er sagt, habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt motiviert er sie mit einem Ausblick in die Zukunft. Dieser Ausblick, der motiviert auch uns, denn er sagt, ich gehe zum Vater und mein Vater hat viele Wohnungen in seinem Haus. Und ich gehe dahin und bereite euch eine Wohnung vor. Das ist ein Ausblick, zu wissen, dass eine Wohnung auf mich wartet, beim Vater im Himmel. Der Himmel ist nicht einfach nur die Idee, Der Himmel ist ein Ort. Und Jesus sagt, ich gehe dahin. Und wir wissen, Jesus war Zimmermann oder damals war das auch sowas wie ein Architekt. Und der bereitet eine Wohnung für dich vor, für alle, die ihm folgen. Wie cool muss die Wohnung sein? Ich erinnere mich noch, als ich eine Auszeit genommen habe vor 5 Jahren und ein Haus gebaut habe. Das war so viel Arbeit. Und ich habe mich immer damit motiviert, dass ich gesagt habe, ich sehe in dem Raum, sehe ich, wie meine Kinder nachher auf dem Boden spielen, auf dem warmen, schönen Boden. Und als ich die Außenanlage gemacht habe, habe ich mich damit motiviert, dass ich gesagt habe, hier sehe ich meine Kinder, wie sie Fahrrad fahren, wie sie auf der Wiese, wenn sie irgendwann mal gewachsen ist, toben. Es hat mich motiviert und ich frage mich, Jesus liebt uns so sehr und wenn er für seine Königskinder eine Wohnung baut, wie schön muss das sein? Was für eine Perspektive, wenn es dir im Leben gerade nicht gut geht, wenn du es gerade schwer hast, wenn du nicht weißt, wohin, du weißt, da ist eine Wohnung für dich. Jesus baut diese Wohnung für dich, sie ist wunderschön. Und Jesus sagt damit auch, dein Zuhause ist beim Vater. Du bist wie ich nicht von dieser Welt. Es gibt tolle Bibelverse, in denen Jesus das nochmal so auf den Punkt bringt und auch andere in der Bibel, wo es heißt, wo Jesus sagt zum Vater, als er betet, sie, die Jünger, gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Wo Jesus das nochmal so auf den Punkt bringt. Ich finde es spannend, C.S. Lewis, ein sehr inspirierender Mensch, der hat geschrieben, wenn wir in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Kennst du dieses Bedürfnis in dir, dass du denkst, dass du hoffst, dass du merkst und spürst, da ist mehr? Ich kann dir sagen, dieses Bedürfnis hast du, denn du bist für eine andere Welt geschaffen. Und Jesus bereitet diese Welt vor. Da kannst du dich drauf freuen. Und Jesus sagt, den Weg dorthin, den kennt ihr ja. Und jetzt kommt ein sehr schöner Moment. Ich bin dem Thomas so dankbar, der dann sich traut und sich meldet und sagt, Jesus, Moment mal. Wir wissen noch nicht mal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Thomas traut sich und bringt es einfach auf den Punkt. Jesus, wir kennen den Weg nicht. Und dann kommt eine wunderschöne Aussage von Jesus. Du kannst sie lesen. Wir sind mittlerweile in Johannes 14 im Vers 6. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Und ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr den Vater. Und jetzt kommt Philippus, der zu Jesus sagt, Jesus, zeige uns den Vater. Und jetzt, das geht Jesus so nach, weil er sagt, Philippus, wie kannst du so etwas nach dem, was wir erlebt haben, fragen? Philippus, es ist der letzte Abend, den wir haben, hat Jesus sich gedacht. Du hast gesehen, wie ich mit Menschen umgehe. Ich habe euch doch die Geschichte erzählt von diesem Papa, der seinen Sohn verliert, weil er das Erbe verprasst und abhaut. Und dann kommt er wieder zurück, nachdem er den Familienruf zerstört hat und der Vater wartet auf ihn. Er nimmt ihn in die Arme, er küsst ihn, er nimmt ihn sofort wieder in die Familie auf. Weißt du noch, ich habe euch gesagt, so ist der Papa und ich habe euch das vorgelebt. Philippus, wie kannst du jetzt am Ende noch nicht verstanden haben, dass der Vater und ich eins sind? Verstehst du? Wir sitzen hier in diesem Raum. Du kennst mich, damit kennst du den Vater, Philippus. Der Vater ist durch mich gerade hier. Du hast gerade ein Abendessen mit dem Vater. Der Vater und ich, wir sind eins, sagt Jesus. Diese Aussage, ich bin der Weg, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der hat es so richtig in sich. Zuerst mal sagt Jesus, ich bin. Und das, was er da sagt, das erinnert an die Aussage von Gott, wie er sich vorstellt, als er Mose beruft, das Volk Israel zu befreien. Da fragt Mose, wer bist du, als Gott sich vorstellt? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Also, wenn die Israeliten Gott beschreiben wollten, dann haben sie ihn Ich Bin genannt. Und Jesus sagt, ich bin. Im Griechischen heißt das Ego Emi. Das war eine ganz bestimmte Aussage. Jesus sagt damit, ich bin Gott. Und er sagt, ich bin der Weg. Also es ist nicht so, dass ich dir den Weg einfach nur zeige, dass ich den Weg gegangen bin und du den dann einfach folgen musst, sondern ich bin der Weg. Dieser Weg ist der Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Jetzt denken wir uns, gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viele Wege. Woher weiß ich, dass Jesus der Einzige ist? Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg als durch mich zu Gott. Das bedeutet, dieses Niemand kommt zum Vater. Das heißt wirklich kein Einziger, keiner. Also wenn man den Text anguckt, in dem Jesus das gesagt hat, den Urtext, dann heißt das wirklich keiner, nobody. Das bedeutet, Jesus ist das Einzige, was dich zu Gott bringt. Es sind nicht deine Taten, es ist nicht das, was du hast. Es sind nicht die Dinge, die du leistest. Es ist nicht das, was du aufbringst, sondern es ist wirklich nur Jesus, der dich zu Gott bringt. Jesus ist der einzige Weg, sagt er. Und er sagt, ich bin die Wahrheit. Also die Wahrheit, ich meine, in der heutigen Zeit, was ist da die Wahrheit? Es gibt Fakten, es gibt alternative Fakten, es gibt Fake News. Die sozialen Medien sind voll von Lügen, die dir aufgetischt werden, damit du einfach nur weiterliest. Egal, ob es wahr ist oder nicht, egal, ob es dir oder der Gesellschaft gut tut. Dir wird einfach nur der nächste Post gezeigt, damit du dranbleibst. Das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Es gibt immer mehr Leute, die glauben an die Flat-Earth-Theorie, dass die Erde eine Scheibe ist. Na, gratuliere dazu. Es gibt Leute, die glauben an das Evangelium des Spaghetti-Monsters. Es ist wirklich wahr. Also was ist die Wahrheit, fragt man sich. Und wer kennt die Wahrheit? In unserer Schule liest fast jede Klasse die Geschichte von Nathan der Weise, von Lessing. Eine Geschichte, die zeigen will, dass das Christentum, dass das Judentum, dass der Islam doch in Wirklichkeit alle zum gleichen Gott führen. Die Kinder in unserem Land setzen sich damit alle auseinander und wir kennen diese Geschichte. Und da geht es darum, es gibt nicht die eine Wahrheit. Aber ist das so? Ist das so, dass die Wahrheit so relativ ist? Jesus sagt, ich bin nicht eine Wahrheit, mit der du diskutieren kannst. Ich bin nicht eine Wahrheit, für die in der Vergangenheit schon Kriege geführt wurden. Oder habe eine Wahrheit, die man diskutieren kann, sondern ich bin die Wahrheit und vor allen Dingen bin ich die Wahrheit über den Vater. Wenn du mich kennst, dann kennst du den Vater. Dann weißt du, dass Gott dich liebt. Ich bin die Wahrheit über den Schöpfer, der dich liebt und der dich geschaffen hat. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben in Fülle. Das, wonach du dich sehnst. Oft denken wir, wenn wir noch mehr haben, dann geht es uns noch besser. Aber der Punkt ist gar nicht, dass wir mehr brauchen. Wir brauchen Jesus. Mehr von dem, was dich jetzt nicht glücklich macht, macht dich auch nicht glücklich, wenn du noch mehr davon hast. Sondern das, was du brauchst, ist Gott. Du brauchst die Dimension in deinem Leben des Göttlichen. Das Leben besteht aus vielen unterschiedlichen Dingen. Es gibt natürlich die körperliche Ebene. Schlafen, essen, trinken. Es gibt auch die geistige Ebene. Das Nachdenken, das Forschen, das Ausbilden, das zur Schule gehen. Es gibt die soziale Ebene, dass ich Freundschaften habe. Und dann gibt es die göttliche Ebene. Und diese göttliche Ebene, für die wurdest du geschaffen. Und wenn sie dir fehlt, dann wirst du immer was vermissen. Und diese Ebene kann dir nur Jesus geben, das Leben in Fülle. Deshalb kannst du dich entscheiden, was machst du mit dieser Aussage von Jesus: Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Was machst du damit, dass Jesus sagt, ich bin der Weg? Du kannst dich entscheiden, ob du ihm glaubst. Und ich wünsche dir, dass du ihn erlebst, dass du dich für ihn entscheidest und dass du zu ihm gehst in einem Gebet und sagst: Jesus, ich glaube dir, du bist mein Weg. Bereite eine Wohnung für mich vor im Himmel. Und dass du dann so lebst, wie er sich das gewünscht hat, dass andere an der Liebe erkennen, dass du zu ihm gehörst, aber aus Dankbarkeit heraus. Nicht, weil du dir damit was verdienen willst, sondern dass du annimmst, was Jesus dir gegeben hat und dass du aus Dankbarkeit so lebst, wie er sich das wünscht. Gott segne dich.